Ich würde sagen, es war noch nie so spannend wie 2025. Da hatten wir im März erlebt, dass eben Google auch AI-Overviews in Deutschland einführt. Wir hatten dann im Oktober die Einführung von der AI-Mode in Europa. Das bedeutet, dass Google nicht mehr zur Suchmaschine wird, sondern zur Antwortmaschine wird. Und wir sehen, dass über eigentlich alle Branchen hinweg Traffic zurückbleibt. Ich glaube, so Newsletter und Bestandskundenmarketing wird immer wichtiger dann für solche Portale, weil sie eben nicht immer nur auf den neuen Traffic über Suchmaschinen angewiesen sein können. Und es gibt Studien, die sagen, 85% der zitierten Quellen sind die Drittseiten, nicht die Seiten der zitierten Marken. Das heißt, PR ist super wichtig, Affiliate-Marketing wird wichtiger, Influencer-Marketing, YouTube-Content zum Beispiel. Das heißt, zum einen muss ich mir ganz klar bewusst werden in der Strategie.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Herzlich willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Schön, dass du wieder reinhörst. Ein Spitzenranking bei Google bringt durch AI-Overviews, ChatGPT und Co. viel weniger Besucher und potenzielle Kunden auf die Website. Im Jahresverlauf 2025 ist für die meisten Website-Betreiber der Traffic von Google dramatisch eingebrochen. Was also tun? Das frage ich Matthias Michalik. Matthias ist Mitgründer und Geschäftsführer der internationalen SEO-Agentur Klarneo. Und viele von euch erinnern sich auch bestimmt, Matthias hat bei uns im Podcast schon viele Tipps für die Optimierung eures Online-Auftritts gegeben. Deshalb hoffe ich, dass er uns auch jetzt helfen kann. Hallo, Matthias.
Hallo, René. Vielen Dank für die erneute Einladung in deinen Podcast.
Gerne. Ist ja auch so einiges passiert im Jahr 2025, was so Online-Präsenz, Sichtbarkeit, Reichweite betrifft. Wichtig jetzt mal den Blick auf 2026 zu richten und zu schauen, was so Strategien sind. Zunächst aber auch nochmal eine Bitte an euch Hörer. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, abonniert ihn doch bitte. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und zeigt, dass wir hier einen guten Job für euch machen. Von daher vielen Dank für ein Abo dafür schon mal. So, Matthias, jetzt aber zu dem ganzen Thema SEO 2026. Vielleicht trotzdem nochmal ein kurzer Rückblick. Ihr betreut ja sehr viele Unternehmen dabei, bei Google gut zu ranken. Und insofern wäre es, glaube ich, erstmal ganz spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was habt ihr denn mit diesen Unternehmen im Jahresverlauf erlebt? Wie war so die Stimmung? Wie war das Sentiment?
Ja, ich würde sagen, es war noch nie so spannend wie 2025. Es kamen einfach so viele Veränderungen auf uns zu. Ich glaube, wir sind ins Jahr gestartet mit dem Hinweis, okay, es gibt neben Google auch KI-Chatbots. Das war sozusagen der initiale Startschuss. Aber dann hatten wir im März erlebt, dass eben Google auch AI-Overviews in Deutschland einführt. Das bedeutet, dass Google nicht mehr zur Suchmaschine wird, sondern zur Antwortmaschine wird. Wir hatten dann im Oktober die Einführung von der AI-Mode in Europa und auch inklusive Dachregion. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Veränderungen auch bei Google gesehen. Und das führt natürlich zu vielen Verunsicherungen auch in Marketing-Teams. Wie gehe ich eigentlich damit um mit fast kostenlosem Traffic, den ich früher jahrelang hatte, auf den ich mich verlassen konnte, der jetzt teilweise eben wegbricht. Und wir sehen, dass über eigentlich alle Branchen hinweg Traffic zurückbleibt. Man spricht auch vom Traffic Peak 2024, dass 2024 das Jahr war, wo wir am meisten Traffic gesehen hatten. Und jetzt natürlich der Traffic zurückbleibt, wenn Google selbst entweder zur Antwort Maschine wird, dass eben mit den Google AI Overviews die Antwort direkt schon parat liegt. Und ich fand es ganz spannend, kurz bevor wir jetzt hier gestartet sind, hatte ich Probleme mit meinem höhenverstellbaren Schreibtisch. Da kam eine Error-Meldung, die habe ich bei Google eingegeben. Es kam eine Antwort direkt von Google. Ich habe keine einzige Seite angeklickt und konnte das Problem lösen. Ja, das heißt, das ist nicht nur etwas, was irgendwie in der Theorie der Fall ist, sondern ein ganz reelles Praxisbeispiel, dass es bei vielen Branchen so sein wird, dass Menschen gar nicht mehr weiterklicken auf eine weiterführende Seite, weil sie einfach die Information schon bekommen. Und dann haben wir natürlich jetzt mit dem AI-Mode seit Oktober etwas, was aktuell noch eine niedrige Adaptionsrate hat. Also AI-Mode wird noch gar nicht so stark genutzt, ja, wie zum Beispiel AI-Overviews, weil da kann man sich ja gar nicht von irgendwie befreien, sondern die werden immer ausgespielt. AI-Mode muss ich schon aktiv den triggern oder den aktivieren, um den zu nutzen. Aber wir sehen sehr, sehr stark auch für Unternehmen, dass sie sich auf diese veränderte Landschaft vorbereiten müssen und ihnen auch bewusst sein muss, dass der kostenlose Traffic, den wir die letzten, weiß ich nicht, zwei Dekaden hatten, so vielleicht nicht mehr wieder zurückkommt, sondern man eben sich auf diese neue Realität auch einstellen muss.
Ja, auf LinkedIn hieß es ja dann auch sofort, SEO ist tot. Was habt ihr als Agentur da eigentlich gedacht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Im Grunde diese Aussage, SEO ist tot, die begleitet mich die letzten 15 Jahre. Ja, es kam irgendwie Mobile, dann kam irgendwie Voice Search, dann kam zwischendrin noch Social Media. Also SEO wurde schon immer wieder totgesprochen. Man muss aber schon einem bewusst sein, dass wie wir Informationen konsumieren oder nach Informationen suchen. Das war die letzten 25 Jahre sehr stark Google-zentriert. Also immer, wenn man ein Problem hatte, man ist direkt zu Google gegangen. Mittlerweile sehen wir auch, das ist viel diverser. Wenn ich zum Beispiel eine Anleitung benötige, ich will wissen, okay, wie streiche ich meine Wand von oben nach unten oder von links nach rechts Richtung Fenster etc. pp., dann gehe ich vielleicht direkt zu YouTube. Wenn ich sage, hey, ich will irgendwie Inspiration für Reisen, gehe ich vielleicht zu Pinterest, gehe ich vielleicht zu TikTok. Ja, das heißt, wir sehen, dass es verschiedene Suchmaschinen mittlerweile gibt und auch je nachdem, was für einen speziellen Einsatzzweck ich habe, ich vielleicht auch aktiv zu einer anderen Suchmaschine gehe. Aber trotzdem ist immer noch Google eine der meistbesuchten Seiten, eine der Seiten, die am meisten Traffic liefern und immer noch Millionen, Milliardenfach besucht wird und Menschen das nutzen. Und ich gehe davon aus, es wird immer noch so die nächsten 15 Jahre sein. Letztendlich müssen wir uns dieser neuen Realität entgegenstellen und sagen, okay, wir verstehen, dass sich da was verändert, aber trotzdem gibt es immer noch genug Suchergebnisse, die kein AI-Overview haben. Es gibt immer noch genug Menschen, die nicht zu ChatGPT gehen und den KI-Chatbots oder AI-Mode nutzen. Das heißt, da muss ich immer noch ganz klassisch meine SEO-Hausaufgaben erledigen. Nur ich muss jetzt halt ganz bewusst mir betrachten, okay, was kann ich erreichen, mit welchem Invest letztendlich? Und sind vielleicht auch andere Kanäle für mich relevant? Also ich sehe zum Beispiel YouTube als ein sehr spannender Kanal, wenn es um Anleitung geht, dass das zum Beispiel auch nicht von vielen Unternehmen bedient wird, obwohl YouTube von der Verteilung der Besuchenden eine der drei größten Suchmaschinen ist. Das heißt, wenn ich sage, ich bin vielleicht ein Baumarkt, da macht YouTube total Sinn, da aktiv zu sein und da auch die Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht nicht nach einem Produkt sucht bei Google, sondern direkt nach einer Anleitung sucht und dann tendenziell auch in meinen Baumarkt kommt, um dann die Materialien zu kaufen.
Gut, dann lass uns auf dieses veränderte Umfeld schauen und was dies für uns alle bedeutet. So ein paar mögliche Szenarien hast du ja schon skizziert, aber ne, im Prinzip das Ausgangsszenario ist, wir alle haben über die Suchmaschinen, insbesondere natürlich über Google, potenzielle Kunden erreicht. Das wird jetzt immer weniger. Und deshalb die Frage, was kann man tun? Und zum Einstieg, du hast ja schon so ein paar Begriffe jetzt gebracht, AI-Overviews, dann ChatGPT mit Large Language Models, dann, ihr habt ja auch eine eigene Konferenz zum Thema Geo gemacht, wir hatten auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Geo. Also, welche Begriffe sind jetzt eigentlich relevant und was verbirgt sich dahinter? Das nochmal kurz als Zusammenfassung.
Genau. Man sieht sehr stark, dass sich ein Begriff durchsetzt. Am Anfang gab es verschiedene Akronyme. Es gibt immer noch Stimmen in der Industrie, die sagen, ja, wir brauchen gar keine neuen Akronyme, das ist am Ende nur SEO für KI-Systeme. Man sieht aber, dass im Grunde auch aus den Management Ebenen von Unternehmen irgendwie die Stimme oder die Fragen laut werden, ja, okay, was ist denn dieses Geo? Ich habe von diesem Geo gehört. GEO für Generative Engine Optimization. Das wird wahrscheinlich der Begriff sein, der uns jetzt in Zukunft auch neben dem klassischen SEO auch begleiten wird. Und es bedeutet im Grunde die Optimierung für generative Antwortmaschinen. Ja, das heißt zum einen natürlich ChatGPT Perplexity, aber auf der anderen Seite auch AI Overviews, AI Mode, weil die eben auch ähnlich funktionieren wie der Chatbot von Google, wie Gemini. Das bedeutet, es gibt sozusagen eine neue Teildisziplin. Aktuell wird sich noch mehr oder weniger gestritten, wer übernimmt eigentlich diese Aufgabe. Kommt es eher aus PR, weil PR mittlerweile auch sehr wichtig ist, wenn es um die Reputation in KI-Systemen geht. Kommt das dann eher vielleicht aus dem Branding? Kommt das eher aus der klassischen Suchmaschinenoptimierung? Und wir sehen schon sehr stark, dass eigentlich jemand, der die Skills für die Suchmaschinenoptimierung hat, sehr gut darauf vorbereitet ist, auch sich diesem Geo-Umfeld zu nähern. Wir haben natürlich auch eine Website, das heißt, wir haben viele Überschneidungen und das ist jetzt nicht so, wie du schon sagtest, SEO ist tot und ich muss jetzt Geo machen und ich muss meine Webseite für KI-Systeme auslegen, sondern SEO ist immer noch super wichtig und immer noch die Basis, weil das mittlerweile, man kann schon sagen, aufeinander aufbaut. Das heißt, eine schnelle Webseite mit wenig Einsatz von JavaScript, mit keinen geblockten Crawlern der KI-Systeme. Das ist so die technische Basis. Und dann geht es ja trotzdem um den Content, der möglicherweise zitiert wird. Und eine große Komponente, wenn man das wirklich so in einer Nutshell erklären sollte, eine neue komplette Komponente, die dazukommt, nochmal stärker dazukommt, ist im Grunde die Erwähnung auf Drittseiten. Das bedeutet, ich muss sicherstellen, dass meine Marke oder mein Unternehmen stattfinden, wenn andere über mein Umfeld sprechen, wenn andere vielleicht auch sagen, das sind die 5 beliebtesten Schuhmarken, das sind die 5 beliebtesten Familienfahrzeuge etc. pp. Das heißt, diese Drittquellen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle bei diesem Beschaffung von Informationen, wenn eine KI eine Antwort auf einen Prompt gibt.
Ja, das erinnert mich an eine Folge, die wir gemacht haben zum Thema Off-Page-SEO. Das Thema Backlinks generieren. Und wenn ich mich jetzt auf 15 Jahre zurückerinnere, da war das ja im Prinzip so die Haupt-SEO-Maßnahme, also seriös, schrägstrich auch unseriös, ne? Hauptsache, ich platziere auf ganz, ganz vielen Seiten Backlinks, damit Google mich dann höher rankt, weil sie sehen, ich werde irgendwo verlinkt. Über die Jahre hat Google dann da nachgesteuert und geschaut, sind das eigentlich vertrauenswürdige Seiten und so weiter. Das heißt aber, wenn ich das jetzt für das ganze Thema Geo auslege, kommen wir so ein bisschen zurück zu Backlinks aufbauen, in Anführungsstrichen, weil es hilft ja nicht da nur ein Link, sondern eigentlich so wie du es beschrieben hast, die anderen Seiten müssen auch relevant über mich schreiben. Also tatsächlich, ne, wenn es irgendwie Listen gibt, ja, der beste Handwerker in Berlin, die beste Buchhaltungssoftware oder das beste Café oder hier könnt ihr leckeren Kaffee trinken. Also mich aktiv darum bemühen, in solchen Artikeln auf anderen Seiten erwähnt zu werden.
Ganz genau. Also das ist sehr, sehr vergleichbar mit dem klassischen Off-Page, was man aus der Suchmaschinenoptimierung kennt. Ist jetzt ein bisschen ein anderer Blickwinkel, weil der Backlink jetzt nicht gar nicht so mehr so relevant ist. Klar, wenn ein Backlink dabei rausspringt, ist das super, aber es ist nicht das oberste Ziel. Das oberste Ziel ist wirklich dann am Ende die Erwähnung. Ja. Und wie du schon sagtest, je nachdem, in welcher Branche man aktiv ist, gibt es auch wiederum andere Quellen, die von KI-Systemen als Quelle herangezogen und zitiert werden. Also wenn es zum Beispiel um Dienstleistungen geht, dann gibt es häufig so Dienstleistungsbranchenverzeichnisse. Bei uns im Agentursegment gibt es ein relativ großes Agenturtipp, Sortlist, OMR-Reviews, die sehr stark zitiert werden. Das heißt, da mussten Agenturen stattfinden, um halt eben auch die Chance zu haben, bei ChatGPT referenziert oder erwähnt zu werden. Dann gibt es im Handwerksbereich sicherlich Handwerksportale, Branchenverzeichnisse für die jeweilige Region, für die jeweilige Stadt. Und wenn es um zum Beispiel Software geht, da sehen wir auch, dass für Gründer zum Beispiel da sehr, sehr gut positioniert ist, weil ihr häufig so Artikel habt, was sind die 10 besten Newsletter-Software Anbieter, was sind die besten Homepage-Baukästen? Und das sind natürlich so Link-Listen oder so Listicles genannt, die so ein KI-System gerne aufgreift, weil sie selbst sich keine Meinung bilden können, sondern dann die Meinung von Drittparteien nehmen, um daraus eine entsprechende Antwort zu erstellen. Und letztens hatte ich mit einem Vortrag ein schönes Zitat gehört, dass man dann sagt, früher hat man von Linktausch gesprochen, so in den Anfangsjahren der Suchmaschinenoptimierung, und heute spricht man von Listicle-Tausch, dass man eben sagt, wenn ich jetzt ein Softwareanbieter bin für Newsletter-Software und es gibt einen Softwareanbieter für Buchhaltungssoftware, dass man sagt, hey, in meinem Blog werde ich ein Buchhaltungssoftware-Listicle platzieren, dich da in die Top 3 nehmen, dafür machst du einen Blogbeitrag zu Newsletter-Software und platzierst mich in den Top 3. Das heißt, man kann natürlich auch da über Kontakte und auch über Netzwerk innerhalb der Branche sicherlich das eine oder andere Listicle platzieren, weil man muss schon sagen, aktuell funktionieren Listicles sehr gut. Und wir sind natürlich auch in den Anfangszeiten von Geo. Das bedeutet, die Frage ist, wie lange wird das funktionieren und wo wird vielleicht auch ein ChatGPT oder Perplexity oder Gemini dann irgendwann so einen Qualitätsriegel davor schieben und sagen, ja, okay, Listicles hatte ich zu Beginn stark zitiert, weil ich es nicht anders konnte, nicht besser konnte. Aber ich sehe, dass es wieder genutzt wurde, um sozusagen meine Antwort zu verbessern, sagen wir mal, nicht unbedingt manipulieren, sondern verbessern. Da werde ich jetzt quasi striktere Qualitätsrichtlinien da dranlegen letztendlich.
Ja, weil mich erinnert das so ein bisschen wie damals die Links auf weißem oder weiße Links auf weißem Hintergrund, ne? Wenn man sich im Prinzip einfach nur so austauscht, ohne tatsächlich ja auch, und eigentlich geht es ja da wirklich um einen Test, den man macht, ne? Also wir bei Für Gründer, wir testen ja jede Software, um dann wirklich so ein Ranking zu erstellen. Und wenn jetzt im Prinzip die eine Software und die andere Software einfach nur sagt, hey, wir erstellen mal so ein paar, das ist die beste Software, wir nehmen euch mit rein und ihr nehmt uns mit rein, dann ist das natürlich eigentlich kein wertvoller Content, obwohl er eben in dem Moment vielleicht hilft, bei ChatGPT und Co. dann als Antwort aufzutauchen. Da dann aber jetzt zwei Herausforderungen, gerade für diejenigen, die ja Content erstellen. Nehmen wir einfach mal die beste Software für XY. Die werden dann zwar bei ChatGPT und auch in den AI Overviews genannt, aber am Ende klickt halt trotzdem oder klicken viel weniger Leute zu dem Artikel. Also für Content-Portale, wie auch für Gründer.de und aber auch ganz viele andere, auch Reiseportale im Endeffekt oder auch Reiseblogger oder Foodblogger, die erstellen das alles, aber ChatGPT gibt dann die Antwort und der User besucht die Seite nicht.
Ja, das ist ein generelles Problem von dieser Art von Webseiten. Also Content-Portale, sei es Publisher, sei es Affiliate-Marketing-Webseiten, die sich sozusagen auf den organischen Google-Traffic durch gute Suchmaschinenoptimierung verlassen haben, die haben definitiv bei KI-Chatbots als auch bei AR-Overviews das nachsehen. Weil eben dann vielleicht der Reiseblogger sagt, was sind die besten Reisetipps für Junggesellenabschiede? Welche Städte sind die besten? Dann wird ein AI-Overview die Antworten geben, keine Ahnung, auf der 1 Köln und auf der 2 Ballermann, was auch immer. Aber keiner wird am Ende mehr auf den Reiseblogger klicken. Das heißt, der Traffic bleibt im Google-Universum. Das Gleiche sehen wir auch bei ChatGPT, dass der ausgehende Traffic super, super marginal ist. Und das ist auch nicht die richtige KPI jetzt für Unternehmen, die zum Beispiel ein Produkt verkaufen, Software verkaufen, dass man sagt, hey, okay, wie viel Traffic generiere ich eigentlich über die Large Language Modelle, sondern vielmehr zu sagen, wenn jemand nach einem Produkt, nach einer Dienstleistung in meinem Segment sucht, wird meine Marke erwähnt. Weil wir sehen sehr häufig, dass es so einen Medienbruch gibt, dass Menschen bei ChatGPT ihre erste Recherche machen, dann irgendwie 2, 3 Vorschläge bekommen und am Ende dann trotzdem zu Google gehen und die Marke eingeben. Mhm. Das ist natürlich für einen Softwareanbieter ist es total passend, für einen Dienstleister ist es total passend. Aber wenn ich sozusagen mein Geld durch Affiliate-Provision und durch den Traffic auf meiner Seite oder durch Page-Impressions generiere, da habe ich natürlich bei KI-Antworten letztendlich mehr oder weniger verloren, weil eben die Antwort direkt die Systeme geben und da ist es egal, ob es jetzt ein ChatGPT, Perplexity oder AI Overviews sind und der Nutzende eigentlich sein Informationsbedürfnis schon gestillt hat und die Wahrscheinlichkeit, dass sie klicken, sehr, sehr gering ist. Deswegen, ich würde sagen, für Publisher wird's wirklich schwierig und wird's eine harte Zeit in den nächsten Jahren, insbesondere wenn vielleicht auch noch mehr AI Overviews ausgespielt werden oder noch mehr AI Mode reinkommt. Ich finde es ganz spannend, wie stark Google das letztendlich überall positioniert, auf dem Android-Gerät, im Chrome-Browser, auf Google selbst. Das heißt, Google will schon, dass die Menschen AI-Mode nutzen. Adaptionsraten haben wir in Europa aktuell noch nicht. In Amerika sind es irgendwie unter 5%, also super, super gering. Aber für Publisher, für Content-Portale wird das halt schwierig, weil sie ja nicht die eigentliche Marke sind, sondern sie haben immer jahrelang den Traffic sozusagen über Google bekommen, um dann wiederum den Traffic auf der Webseite selbst zum Affiliate, zur Affiliate-Conversion zu führen am Ende oder zu einem Lead-Formular oder wie auch immer die Modelle aussehen. Deswegen werden es Publisher und so klassische Content-Portale Affiliates in Form von KI-Suchmaschinen immer schwieriger haben.
Hast du da schon eine Idee, wie sich die Portale weiter verändern können? Vielleicht trotzdem nochmal auch vor dem Hintergrund, dass ja die, also bisher, so wie du beschrieben hast, war die Geschäftsbeziehung relativ klar. Ein Portal macht einen Vergleich, schaut dann, dass man über Affiliate-Links, wenn dann eben jemand klickt, dass dann durchaus auch eine Provision gezahlt wird, weil in der Regel, es ist halt nicht das Modell wie bei Stiftung Warentest, wo du den Test kaufen musst, also runterladen und kaufen. Das hat sich, glaube ich, nicht wirklich durchgesetzt im Netz, außer vielleicht ein bisschen bei Stiftung Warentest. Und der Softwareanbieter, zum Beispiel das Newsletter-Tool oder die Buchhaltungssoftware, konnte auch relativ gut tracken, von wo kommt jetzt im Prinzip mein Traffic. So, jetzt braucht aber der Anbieter ja trotzdem diese Erwähnung, um wiederum in ChatGPT und in AI Overviews ausgespielt zu werden, ohne dass aber der Klick und die Arbeit des Publishers, also des Content-Portals, direkt vergütet wird.
Genau.
Wie kann sich diese Gemengelage vielleicht da lösen in der Zukunft?
2, 3 Ideen dazu vielleicht. Ich finde immer sehr, sehr schönes Beispiel in der Branche ist eigentlich Finanztipp, die ja im Grunde nichts anderes sind als ein Content-Affiliate-Portal und eben durch Provision, aber natürlich ihre sehr, sehr gute Beratung eben ihr Geld verdienen. Und ich finde, die sind sehr stark zur Destination geworden. Also wenn ich sage, ich möchte mich über die Altersvorsorge informieren, ich will wissen, was ist denn das beste Depot für mein Kind. Viele suchen eben dann Finanztipp plus Kinderdepot oder Finanztipp plus Altersvorsorge oder gehen direkt zu Finanztipp. Mhm. Das heißt, du musst im Grunde zur Destination werden. Du darfst halt nicht austauschbar sein. Es ist sehr, sehr leicht gesagt. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, so zur Marke zu werden. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um dann halt wiederum auch zu sagen, okay, es gibt Kanäle, die sind nicht so stark von KI abhängig, wie zum Beispiel der Newsletter, der auch bei Finanztipp bin selbst Abonnent und lese da gerne mal immer wieder mal rein, wenn die Headline gut ist, wenn es mich interessiert. Und das führt mich halt immer wieder auf die Seite zurück. Ja, ich glaube, so Newsletter und Bestandskundenmarketing wird immer wichtiger dann für solche Portale, weil sie eben nicht immer nur auf den neuen Traffic über Suchmaschinen angewiesen sein können. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir haben früher in der Vergangenheit Affiliate-Provision bekommen, durch die Clickouts ist die dann eben die Frage, macht es nicht vielleicht Sinn, eine Art Modell zu haben, wo die Softwareanbieter oder die Dienstleister bezahlen, dass sie überhaupt gelistet werden dürfen? Mhm. Wie das rechtlich ist, kann ich gar nicht so beantworten. Da bin ich nicht die richtige Person für, aber definitiv ein anderes Modell, weil man eben sieht, aus KI-Systemen, aus der Zitierung sind halt eben Portale wie Einfachgründer, wie Finanztipp, wie andere Vergleichsportale super wichtig, um den Marken oder den Endmarken sozusagen die Sichtbarkeit in den KI-Systemen zu ermöglichen. Das heißt, man müsste eben da ein anderes Geschäftsmodell finden, nicht mehr über Affiliate, sondern über, hey, du kannst dich 12 Monate einbuchen in diese Liste, Position 1 kostet so viel, Position 2 so viel, Position 3 so viel. Dann ist natürlich die Frage, wie unabhängig ist man eigentlich noch als Portal? Das ist eine kritische Frage. Ja. Aber vielleicht sagt man, okay, der Test ist trotzdem unabhängig, aber um innerhalb des Tests erwähnt zu werden, musst du diese monatliche Gebühr oder diese jährliche Gebühr zahlen, ja, weil eben dieser Clickout nicht mehr vorhanden ist. Der wird einfach immer weniger durch die Zeit, wo KI-Systeme die Antwort direkt liefern.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Schauen wir auch noch auf ein Thema oder auf eine Branche, die für viele Selbstständige und kleine Unternehmen relevant ist, E-Commerce. Also viele haben ja einen Shop und versuchen auch da durch die Platzierung bei Google direkt den Traffic auf ihren Shop zu bekommen. Wie sieht es da aus deiner Sicht momentan und auch in Zukunft?
Also wenn man sich anschaut, wie stark sich auch Google verändert hat die letzten 10 Jahre, dann ist ja E-Commerce auch schon immer eine Branche gewesen, wo Google natürlich sehr stark mitverdient. Product Listing Ads, klassische Anzeigen, also immer was transaktional ist, da war ja immer schon sehr starker SEA-Wettbewerb. Und SEO hatte dann eben nur einen Bruchteil davon. Trotzdem hat es natürlich Sinn für Krawatten oder Jeans oder T-Shirts oder was auch immer irgendwie zu ranken, wenn ich eine große Plattform bin. Und dann stellt sich eben die Frage, wie wird das im KI-Kontext aussehen? Also wir sehen zum Beispiel im AI-Mode, dass da Shopping schon auch stark integriert wird. Das basiert natürlich auf den Shopping-Feeds, die man bei Google hat. Das heißt, es ist im Grunde eine Erweiterung von dem, was man sowieso macht. Und das ist eigentlich auch meine Einschätzung immer, dass man sagt, hey, wenn du gutes SEO machst, im AI-Mode stattzufinden, AI-Overview stattzufinden, ist das schon mal die halbe Miete. Natürlich musst du gucken, wie funktioniert dieser Query-Fanout, also dass im Grunde aus einem Prompt dann verschiedene Suchanfragen werden und daraus die Antwort generiert wird. Das muss man sich schon im Detail anschauen. Aber da kann man halt sehr, sehr gut mit seinen bestehenden Mitteln hinarbeiten. Wenn wir uns anschauen, andere Systeme wie ein ChatGPT, und eigentlich muss man hier wirklich lediglich in Deutschland über ChatGPT sprechen, Stand heute, weil einfach Gemini, Perplexity, Claude so kleine Marktanteile haben, dass der Otto Normalverbraucher eher schon zu ChatGPT geht, um nach Produkten zu suchen. Und da gibt es eben auch seit diesem Jahr ChatGPT Shopping. Es gibt quasi eine Beta, wo man seinen Shopping-Feed integrieren kann. Es gibt eine eigene Dokumentation, was sollte dieser Shopping-Feed enthalten. Und das bedeutet im Grunde, es ist eine Erweiterung. Und das, was ich sowieso bei Google schon mache mit meinen organischen Listings im Merchant Center, werde ich das jetzt bei ChatGPT auch machen. Lange Zeit war es so, dass die Bing-Feeds dafür genutzt wurden. Jetzt gibt es natürlich auch Agentic Commerce Protokoll. Das bedeutet auch, die Shop-Systeme werden sozusagen sich direkt an ChatGPT connecten. Da gibt es ja schon die Zusammenarbeit mit Shopify und Etsy. Soweit ich weiß, auch andere große E-Commerce-Plattformen wie Shopware, die sind auch schon da dran, das zu implementieren und irgendwann zu releasen. Das bedeutet eigentlich, die großen Shop-Systeme werden auch dieses Agentic-Commerce-Protokoll bieten, was im Grunde dann eine Voraussetzung sein wird, um mehr Sichtbarkeit in KI-Systemen zu haben, wo dann ein Kunde letztendlich mit einem Klick den Checkout durchführen kann, ohne am Ende auf die Webseite des Online-Shops zu wechseln, sondern direkt in seinem Chat-Interface. Ich glaube schon, dass es immer noch aktiv getriggert werden muss von dem Kunden, von dem Konsumenten und nicht irgendwie, dass die KI komplett automatisch für mich irgendwie meine Klamotten kauft oder irgendwie meine Weihnachtsgeschenke kauft. Aber ich glaube, dieses Ausfüllen von Kreditkartendaten, von Lieferdaten etc. pp., das funktioniert wahrscheinlich sehr, sehr gut mit so einem Agentic Commerce Protokoll. Und wenn wir uns anschauen, was passiert eigentlich im E-Commerce, ist es so, dass das sehr, sehr stark auf Produktfeeds basieren wird in Zukunft. Und ChatGPT bereitet sich aktuell auch auf Anzeigen vor. Das heißt, da wird es dann sicherlich auch die Möglichkeit geben, irgendwann Anzeigen im E-Commerce zu schalten.
Klingt aber auf jeden Fall, dass es noch komplexer wird. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man jetzt mitnehmen sollte, ist der eigene Shop, den man hat, je nachdem mit welcher Software. Klar, wenn man jetzt Shopify hat, wird das sicherlich kein Problem sein, aber viele nutzen ja viel kleinere Shop-Systeme oder irgendwie Shops, die schon im Website-Builder mit drin sind. Wie gut ist da der Anschluss an eben die Large Language Models, insbesondere wenn ich dann eben in Zukunft einen Agenten dort losschicke und der dann im Prinzip einfach mit den verschiedenen Shops kommuniziert. Funktioniert das dann mit meinem kleinen Shop, den ich habe, oder sollte ich jetzt schon mal drüber nachdenken, vielleicht auf eine große Shopware umzustellen, um dann da auch angedockt zu sein?
Man muss ja schon sagen, wenn man sich anschaut, die Verteilung der Shop-Systeme im Netz, es gibt ja schon starke Dominanz von WooCommerce unter WordPress, von Shopify. Dann gibt es natürlich irgendwie so Shopware, Magento, Spryker etc. pp. Je größer im Grunde das E-Commerce-CMS, desto wahrscheinlicher werden die es auch implementieren. Wenn ich was Selbstentwickeltes habe, muss ich mich halt selbst am Ende drum kümmern. Mhm. Das heißt, ich würde schon immer versuchen, mit Software zu gehen, die irgendwie weit verbreitet ist, weil da halt am Ende mehr Experten vorhanden sind, mehr Entwickler vorhanden sind und die Tools immer gewollt sind, sozusagen die Avantgarde der Industrie zu sein und halt Sachen schnell zu implementieren. Deswegen hat auch schon Shopify sicherlich als Benefit gesehen, hey, wir kooperieren direkt mit OpenAI und das ist für uns ein USP gegenüber anderen großen Shop-Systemen. Mhm. Das heißt, das ist ja auch für die mehr oder weniger Marketing. Deswegen würde ich mir immer hinterfragen, ist die Lösung, die ich gerade habe, selbst zusammengezimmert, ist es die richtige? Und da muss man dann natürlich auch sagen, wie groß ist meine Zielgruppe? Wenn ich sage, ich verkaufe handgehäkelte Produkte über ein kleines Plugin bei WordPress. Ich weiß nicht, ob dann ChatGPT der richtige Kanal ist. Da könnte man natürlich überlegen, ob man über Etsy geht in dem Fall. Also ich würde schon sagen, lieber auf ein bestehendes großes System zu setzen, wo ich weiß, okay, die sind sehr, sehr stark, was die Implementierung angeht, was neue Features angeht, statt irgendwas komplett Eigenes. Und dann nehme ich natürlich die Frage, wie stark wird dieser Ansatz von diesem Agentic Commerce Plugin oder Protokoll, wie wichtig wird es sein, um überhaupt stattzufinden und gelistet zu werden? Also wird es ein Ranking-Kriterium sein, um ausgespielt werden zu werden bei ChatGPT? Oder reicht vielleicht auch ein guter Feed aus? Weil das wäre letztendlich mein erster Schritt zu sagen, mein Feed entspricht den Anforderungen von ChatGPT und von OpenAI. Und ich würde auch sagen, mittlerweile kann man auch mal sagen, hey, ich nehme mir meinen Feed, wie der aktuell ist, pack den in einen KI-Chatbot, nimm mir die Dokumentation, pack die da auch rein und lass mir eine Auswertung geben, hey, entspricht mein Produktfeed der Dokumentation, wie ich sie brauche von OpenAI. Mhm. Also auch wenn ich vielleicht keine technisches Know-how und Verständnis habe, kann ich mir eine erste Indikation holen, um dann zu sagen, okay, muss ich da aktiv werden oder muss ich da nicht aktiv werden? Und das wird, glaube ich, so die Frage sein, wie viele Ressourcen wird man da rein investieren? Ja. Und das wird dann sehr wahrscheinlich auch fast schon eher im Produktteam liegen bei größeren Unternehmen oder sogar vielleicht im SEA-Team, weil sie eigentlich mit Feeds arbeiten. Feeds sind ja eigentlich aus dem SEA-Bereich und weniger aus dem SEO-Bereich. Das heißt, da muss man auch wieder interdisziplinär arbeiten. Ja, und das ist auch wieder so ein Thema, wenn wir über KI-Suche sprechen, über GEO sprechen, das ist super interdisziplinär, weil ich zum Beispiel auch die PR-Abteilung brauche, um irgendwie externe Erwähnung zu bekommen, um vielleicht auch mit der Affiliate-Marketing-Abteilung zu sprechen, um irgendwelche Listicles auf Affiliate-Seiten reinzukommen, etc. pp. Das heißt, SEO war schon interdisziplinär oder wurde sich immer gewünscht, interdisziplinär zu sein. Manche Unternehmen waren es mehr, andere weniger. GEO ist es noch viel stärker, ja, weil es halt nicht nur irgendwie auf der eigenen Webseite stattfindet, sondern auch draußen auf anderen Webseiten. Da kann Affiliate, Influencer-Marketing auch relevant sein. Zum Beispiel YouTube, wenn YouTube auch ein super spannender Kanal. Es gibt Branchen, da wird YouTube als Video zitiert über das Transkript des Videos. Das bedeutet, wenn ich sehe, es gibt da einen YouTuber, der schreibt, der spricht viel über mein Thema, aber hat meine Produkte noch nicht getestet, sollte ich vielleicht auf ihn zugehen und sagen, hey, wie kann eine Zusammenarbeit aussehen? Das heißt, das ist viel, viel interdisziplinärer geworden, viel breiter geworden, um auch erfolgreich zu sein und weniger, was zu Beginn bei SEO war, so im kleinen Kämmerlein, wir machen hier unser SEO, aber sprechen mit keiner anderen Abteilung, das wird bei GEO nicht mehr funktionieren.
Ja, also ich glaube, wenn ich das richtig raushöre, ist halt, ich glaube, bei SEO hat man sich sehr, sehr stark auf das Thema On-Page fokussiert. Natürlich gibt es ein paar Off-Page-Maßnahmen, die hat man auch so ein bisschen gemacht, aber ich glaube, On-Page war viel, viel stärker, also das, was wir bei uns selbst machen können. Und das ganze GEO-Thema verschiebt das jetzt. On-Page natürlich weiterhin wichtig als Basisarbeit, aber das Thema Off-Page viel, viel wichtiger. Und damit sind wir dann schon drin in diesem Thema, wie optimiert man denn für ChatGPT, AI-Overviews und so weiter. Und was bringt diese Optimierung tatsächlich? Also kann man optimieren? Gerade auch, wenn sich das ja, ihr habt das ja auch gesehen, wie schnell sich das im Zweifel jetzt alles immer ändert. Neue Modelle kommen raus, die funktionieren dann wieder neu. Also gib uns da mal einen Einblick. Kann man da gerade was tun und was sind vielleicht so die wichtigsten Dinge?
Ja, ich glaube, was wichtig ist nochmal die Unterscheidung zwischen einmal der Google-Welt und einmal ChatGPT. Wenn wir über Google sprechen, AI-Overviews, über AI-Mode, es werden immer Quellen zitiert. Das heißt, da habe ich immer noch die Möglichkeit, in der Quellenzitierung erwähnt zu werden und da kann ich immer noch Traffic generieren. Wenn wir über ChatGPT sprechen, muss man zwei Fälle unterscheiden. Einmal Antworten, die direkt aus dem Foundation-Modell kommen, also aus den Trainingsdaten, und Antworten, die eben eine Websuche triggern, RAG-Prozess genannt, dass eben aus dem Web nochmal Informationen herangezogen werden, weil die Trainingsdaten eben die Antwort nicht wiedergeben können. Mhm. Als Beispiel, was ist die beste Reha-Klinik? Sehr wahrscheinlich wird hier eine Suche getriggert, weil ChatGPT das nicht beantworten kann. Sie haben keine Liste von den besten Reha-Kliniken. Das heißt, da kann ich als Reha-Klinik stattfinden, wenn ich zum Beispiel auf Drittquellen als beste Reha-Klinik genannt werde. Wenn ich aber sage, was ist der Unterschied zwischen Reha und Kur, da wird ein ChatGPT mir sehr ausführlich die Antwort geben, aber keine einzige Marke erwähnen, weil es halt sehr informational getrieben ist. Mhm. Im Vergleich zu Google wird es immer Referenzen geben, wo andere Portale, sei es Gesundheitsportale, sei es vielleicht Kliniken, in einem Magazin, in einem Ratgeber erklären, was ist der Unterschied zwischen Reha und Kur. Das bedeutet, da muss ich ganz klar nochmal differenzieren, weil Trainingsdaten zu beeinflussen ist super schwierig, super langwierig. Die Trainingsdaten, das muss man sich vorstellen, wie damals bei Google im Grunde, wo alle 6 Monate so ein Google-Update kam, dann wurden sich sozusagen die Ergebnisse noch komplett durchgewürfelt. Und so ist es bei den Trainingsdaten. Wenn wir jetzt fragen, was ist der Knowledge Cut auch von ChatGPT 5.1 oder von Gemini 3. Ich habe es nicht im Kopf, das wird wahrscheinlich Anfang dieses Jahres sein. Wenn wir uns ChatGPT 4 anschauen, was häufig genutzt wird im nicht eingeloggten Zustand, das ist ja auch nochmal wichtig, dass viele Tracking-Tools immer den nicht eingeloggten Zustand monitoren. Und wenn ChatGPT dann ChatGPT 4 nutzt, mit dem Knowledge Cut-Off von irgendwie Oktober 2023 und ich bin erst im Januar 2024 als Startup gestartet, kann ich in den Trainingsdaten gar nicht stattfinden. Ja, das ist einfach unmöglich, weil dieser Knowledge Cut-Off herrscht. Das heißt, aktuell ist es so, dass es immer in den Trainingsmodellen immer so Knowledge Cut-Offs gibt und wenn die Wissens oder das Wissen aus den Trainingsdaten nicht ausreicht, wird diese Websuche getriggert und da kann ich eigentlich stattfinden. Das heißt, häufig sehen wir, Websuche wird getriggert, wenn man sagt, irgendwie in Deutschland 2,25 Empfehlung, Beste, dass man da stattfindet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, was macht eine Newsletter-Software, ist das vielleicht ein Prompt, der für mich gar nicht relevant ist. Das heißt, zum einen muss ich mir ganz klar bewusst werden in der Strategie, welche Prompts will ich überhaupt monitoren? Welche Prompts führen eigentlich zu Markenerwähnungen? So auch sowas wie Themen zum Beispiel, was ein Doppelt-Opt-In im Newsletter-Bereich? Das wäre zum Beispiel definitiv ein Ratgeber-Glossar-Beitrag, den ich aus SEO-Gesichtspunkten erstellen würde, weil ich weiß, das sind Sachen, die Google-Nutzern bei Google eingeben. Bei ChatGPT wird ChatGPT das direkt beantworten. Das heißt, ich muss mich da auf ein bisschen andere Themen und Prompts konzentrieren. Das heißt, die Strategie auszuarbeiten ist so der erste Hebel oder der erste wichtige Schritt, um wirklich zu verstehen, wo stehe ich heute und wo will ich eigentlich hin? Und dann geht es eigentlich schon ins Monitoring. Bevor wir sozusagen optimieren, müssen wir erstmal verstehen, wie werden die Antworten sozusagen generiert.
Mhm. Darf ich, Matthias, da aber eine kurze Frage, weil du ja auch gesagt hast, was ist der entsprechende Prompt? Wir haben ja natürlich hier im Podcast auch schon über das Thema Keywords gesprochen, die ich für meine Artikel, ne, für meinen Ratgeberartikel, den ich schreibe, relativ gut raussuchen kann bei Google. Ne, über einen Google Keyword Planner beispielsweise, da habe ich ganz viele Suchanfragen, die Nutzer tatsächlich auch stellen bei Google. Wie sieht es denn mit diesen Prompts aus? Habe ich da ChatGPT Prompting Planner?
Leider nicht. Kommt vielleicht in Zukunft irgendwann. Aktuell sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Man kann natürlich sich versuchen, an bekannten Tools zu orientieren. Also was man natürlich machen kann, ist, man kann zum einen schauen, bei Google zu schauen, was für Fragen stellten andere Nutzer. Ja, also People Also Ask, man kann sich anschauen, wenn ich Google Suggest habe und es vervollständigt wird, das als Inspirationsquelle zu nutzen. Ich kann natürlich gucken, welche Fragen landen schon auf meiner Webseite über die Google Search Konsole. Mhm. Es gibt Tools, die sich rein auf die KI-Suche konzentrieren, wie ein PKI, wie ein RankScale, die im Grunde auch helfen, richtige Prompts zu identifizieren. Da bin ich teilweise als Experte noch nicht ganz happy, weil dann eben auch so Prompts vorgeschlagen werden, wo eigentlich keine Marken genannt werden. Die sehe ich zum Beispiel gar nicht so relevant zu tracken, weil wenn KI antwortet, ohne eine Quelle zu nennen, ohne eine Marke zu nennen, interessiert mich eigentlich die Antwort sehr, sehr wenig. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, diesen Query-Fanout zu simulieren. Einmal gibt es bei ChatGPT die Möglichkeit, im Quellcode zu sehen, okay, wenn ich einen Prompt eingebe und eine Websuche getriggert wird, welche sozusagen Suchphrasen nutzt ChatGPT für die Websuche. Und ich kann auch bei Gemini sagen, hey, das ist mein Keyword oder das ist mein Prompt. Welche Query-Fanout-Fragen werden dort sozusagen getätigt, um diese Antwort zu liefern? Und zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, SEO-Agentur, dann wird dann so gefragt, was macht eine SEO-Agentur, was zeichnet eine gute SEO-Agentur aus, etc. pp. Und das sind dann vielleicht die Fragen, die ich auch im Text dann beantworten muss. Ja, das heißt, wir gehen im Grunde weg von kurzen Keywords hin zu eher erklärenden Fragen oder beschreibenden Fragen. Und da ist aber eben halt diese Unterscheidung super wichtig, wenn wir jetzt bei KI-Chatbots sprechen von ChatGPT und Co., dass es Fragen oder Prompts gibt, die direkt beantwortet werden, ohne Markenerwähnung, ohne Quellenhinweise und dann welche, die die Websuche triggern. Und da würde ich als erstes ansetzen, weil Trainingsdaten zu beeinflussen ist super, super langwierig, super schwierig, weil es im Grunde wie so eine große Dump des kompletten Netzes ist. Da kommen auch noch Bücher rein, da kommen vielleicht auch noch irgendwelche Podcasts rein. Also ganz, ganz viele Datenquellen, weil das ist ja im Grunde so, wie die Trainingsmodelle getrainiert werden. Je mehr Daten sie haben, desto besser sind sie am Ende. Und das ist ja auch aktuell so der Need von den ganzen großen Modellen, dass sie immer wieder neue Daten benötigen. Deswegen gab es jetzt auch immer Veränderungen, dass Instagram alle Daten zu Trainingszwecke freigegeben hat. LinkedIn hat quasi die AGBs geändert, dass sie die Inhalte zu Trainingszwecken nutzen dürfen, etc. pp. Das heißt, auch Reddit zum Beispiel. Ne? Deswegen hat Reddit eine Kooperation mit OpenAI, also auch mit Google, weil die ja natürlich sehr, sehr viel User-Generated Content haben. Ja? Das heißt, auf Reddit aktiv zu sein, um die Trainingsmodelle positiv zu beeinflussen, kann eine Strategie sein, ist aber langwierig und sollte halt jetzt nicht irgendwie nur kurze Abkürzung sein, sondern sollte halt Teil der Strategie sein, hey, meine Zielgruppe ist auf Reddit aktiv, ich bin als Marke da auch und finde statt und versuche den Kunden dort, potenziellen Kunden, Hilfestellung zu geben.
So, das heißt, grundsätzlich aber sind diese Suchanfragen, die eben über ChatGPT und so weiter getriggert werden, in der Regel viel ausführlicher als irgendjemand gibt, ne, bei Google SEO-Agentur und vielleicht noch SEO-Agentur Berlin ein. So, das war relativ klar, wie da häufig gesucht wurde. Das heißt, da kommt viel mehr Kontext, ist mehr als eine Frage formuliert. Jetzt hast du schon aufgezeigt, okay, ist es wichtig, da reinzukommen. Da kann ich mir Gedanken machen, da kann ich auch hinkommen. Jetzt war es ja früher so, wenn ich dann ein gutes Google-Ranking hatte, konnte ich auch messen, okay, Platz 1 und so viele Klicks sind dann auch zu mir gekommen und das war dann eine relativ konstante Rate auch und auch ein verlässlicher Faktor. So, wie sieht es denn jetzt mit diesem ganzen Tracking meiner Positionierung in AI-Overviews, in ChatGPT und so weiter aus und vor allen Dingen auch das Thema Klicks?
Bevor ich auf diese Frage eingehe, vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, weil du auch anfangs gesagt hast, im klassischen SEO, bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung habe ich immer meine Seite optimiert und habe versucht, meine Seite auf die Position 1 bei Google zu bekommen. Und eine gute Positionierung bei Google kann auch dazu führen, dass ich bei KI-Systemen zitiert werde. Mhm. Aber der Unterschied zwischen KI-Systemen und Google ist, dass bei Google der Nutzer am Ende auf das erste Ergebnis klickt, zufrieden ist und gar nicht mehr auf zweite, dritte, vierte klickt. Und bei KI-Systemen ist es so, klar, ich als Quelle zitiert zu werden, ist schon wichtig, ist schon gut, aber das wird mich nicht dazu, also das wird nicht dazu führen, dass ich irgendwie als mögliches Unternehmen genannt werde in der Antwort. Das heißt, ich muss eigentlich im Grunde auf Drittquellen nochmal die Bestätigung haben, hey, das ist meine Dienstleistungsseite und dann gibt es halt noch 3-4 weitere Quellen, die über mein Unternehmen schreiben, dass dann eben ich in dieser Antwort stattfinden kann. Deswegen ist dieser Off-Page-Bereich viel, viel wichtiger. Kommen wir aber zum eigentlichen Problem der Messung. Und ich glaube auch hier ganz wichtig zu sagen, Geo ist nicht unbedingt etwas, was ein Performance-Marketing-Kanal ist. Also wenn ich sage, ich messe den Traffic über Large Language Modelle, ist es richtig, keine Frage. Wenn ich aber sage, ich leite daraus ab, wie wichtig mir der Kanal ist, ist es eine Fehlentscheidung, weil eben wir gesehen haben oder schon gehört haben, dass KI-Systeme nicht unbedingt immer nur aus meinen Quellen sozusagen die Antwort generieren und dann auf mich verweisen und zitieren, sondern auch auf Drittquellen zitieren können. Das heißt, es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Marke erwähnt wird, ohne dass sie eigentlich als Zitat genannt wird, sondern immer nur über Drittquellen genannt wird. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, auf die Marke über die Antwort von KI-Systemen zu klicken, darauf zu kommen, auf die Webseite, sondern habe diesen Medienbruch, dass ich trotzdem zu Google gehe, die Marke eingebe und dann vielleicht auf eine Anzeige klicke oder auf das organische Ergebnis. Das heißt, die ganzen KI-Systeme sind eher sozusagen in der Consideration-Phase verankert, dass sie sagen, sie machen auf meine Marke aufmerksam, aber werden nicht unbedingt den Abschluss zu mir führen. Das bedeutet, wenn ich messe, soll ich LLM-Traffic messen? Keine Frage, weil es natürlich wichtig ist, okay, über welche Themen bekomme ich denn Traffic? Sind es eher Blog-Themen? Sind es vielleicht Dienstleistungsseiten? Sind es irgendwie meine Produkte, um das besser zu verstehen? Aber der messbare Traffic wird ein kleiner Teil sein als der eigentliche Impact von KI-Suche, mhm. weil eben diese unbekannte Komponente und wahrscheinlich lässt sich es irgendwann messen, zu sagen, okay, wir sehen, wir generieren mehr Sichtbarkeit in KI-Systemen bei den wichtigsten Prompts. Wir generieren jetzt mehr Brand-Traffic oder unsere Brand-Impressions steigen, Brand-Suchvolumen steigt, was auch immer. Ne? Das heißt, so könnte man es wahrscheinlich schon umlegen. Ähnlich wie TV-Werbung, nur eben TV-Werbung ist peakartig und das wäre eher so ein, ja. So ein schleichender Prozess, wo wir einfach mehr Brand-Nachfrage haben. Das bedeutet, was wir empfehlen, ist, so eine Umfrage zu starten, woher kennst du uns eigentlich? Also im Idealfall nach der Abgabe des Leads, nach der Abgabe der Kaufdaten und jemand hat gekauft, zu sagen, hey, woher kennst du uns? Und das kennt man eigentlich schon auch immer aus dem Web, dass man dann sagt, okay, irgendwie Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschine, Family and Friends, Social Media, was auch immer, und dass man da bewusst sagt, KI-Systeme wie ChatGPT, weil wir sehen bei verschiedenen Projekten, die wir betreuen, dass teilweise da 20% der Menschen sagen, ja, KI-Systeme wie ChatGPT, also im E-Commerce selbst. Ne? Das heißt, die sehen zwar, dass der Traffic super marginal ist, aber KI-Suche bereitet den Konsumenten vor, dass er nach dieser Marke sucht und dann am Ende trotzdem abschließt. Das heißt, 20% der Umsätze dort laufen über die Attribution, ich kenne euch aus KI-Systemen, obwohl die KI-Systeme bei weitem viel weniger Traffic generieren. Das vielleicht so zu den Metriken. Was aber jetzt eben durch die ganze Diskussion rund um die KI-Systeme gekommen ist, ist, dass es jetzt eine neue Tool-Landschaft gibt. Es gibt diese LLM-AI-Tracking-Tools wie PKI, Otterly, jetzt auch die großen wie Sistrix, die haben auch solche Möglichkeiten, Projekte anzulegen, Prompts zu monitoren, weil ich natürlich schon verstehen will, wenn ich sage, okay, welche Agentur würdest du empfehlen? Will ich als Agenturinhaber natürlich wissen, wird meine Marke erwähnt oder wird sie nicht erwähnt? Oder vielleicht nochmal tiefer reingehen. Welche Agentur empfiehlst du im Versicherungsbereich? Werde ich da erwähnt oder werde ich da nicht erwähnt? Das bedeutet, ich versuche eben abzugleichen, wie könnte der potenzielle Kunde nach mir suchen, wo ich als Marke Erwähnung stattfinden oder Erwähnung finden kann in einer KI-Antwort, um dann zu sagen, okay, das monitore ich. Ich verstehe, wie die Antworten zustande kommen, weil zum Beispiel sehe ich bei Newsletter-Software dann eben für Gründer mit einem Artikel platziert, der zitiert wird und ich bin vielleicht da gar nicht gelistet, weil für Gründer mich nicht kennt. Dann muss ich natürlich als Softwareanbieter sagen, hey, ich muss mit diesem Portal in Kontakt treten, ich muss mit denen sprechen und sagen, bei der nächsten Ausgabe, Iteration 2026, müsst ihr auf jeden Fall auch unsere Software testen und in euren Tests mit aufnehmen. Mhm. Ja, das heißt, ich benötige sozusagen das Monitoring, um daraus Maßnahmen abzuleiten, was muss ich eigentlich tätigen von meinen Aufgaben, um eine höhere Sichtbarkeit in den Antworten zu gewährleisten oder überhaupt genannt zu werden. Also es gibt sicherlich auch Prompts, die man dann monitort, wo man sieht, oh wow, spannend, unsere Marke wird gar nicht erwähnt. Warum ist das so? Woher kommt eigentlich die Frage zustande oder woher kommt die Antwort zustande? Wie kommt die Antwort zustande und warum finden wir da nicht statt?
Tja, spannend. Ich habe mir auch gerade überlegt, wenn ich, also ne, ChatGPT bereitet den Kauf vor, ne, meine Marke wird erwähnt, dann wird natürlich spannend sein, ob die Leute meine Marke direkt als Webadresse eingeben oder einfach bei Google eintippen und ich dann wiederum, damit der User möglichst auf mich klickt und nicht auf einen Wettbewerber, der vielleicht durch SEA über mir dann auftaucht, dass ich dann auch noch für meine Brand Google-Werbung schalten muss, damit ich auch ja diesen Klick bekomme.
Aber das ist schon eine lange Realität, ne? Also es gibt, glaube ich, kaum noch Branchen, wo man nicht für seine eigene Brand bucht, weil Google selbst auch über alle möglichen PMax-Kampagnen und wie sie alle heißen, die ganzen AI-Schabernack, den sie da im Hintergrund haben, wo sie einfach sagen, hey, gebt uns einfach euer Geld und wir machen alles für euch. Wir sehen ja selbst auch, dass andere Agenturen erscheinen, wenn ich Klarneo eingebe, obwohl sie vielleicht Klarneo gar nicht aktiv eingebucht haben, aber Google versteht, okay, wenn jemand Klarneo eingibt, ist er interessiert an einer SEO-Agentur oder Geo-Agentur, dann spiele ich auch diese auch noch aus, weil die Zahl, die buchen ja ein für SEO oder für Geo oder was auch immer. Das heißt, wir haben zu Beginn immer gedacht, das ist Brand-Bidding, aber am Ende ist es einfach, Google spielt ja aus und man kann dem halt nur entgegenwirken, wenn man die Marktbegleiter fragt, hey, könnt ihr unseren Main-Markenbegriff als negatives Keyword einbuchen, aber das ist halt auch ein Kampf gegen Windmühlen. Das bedeutet, für die eigene Marke Werbung zu schalten, ist eigentlich schon seit vielen Jahren der Standard und wird halt auch in Zukunft der Standard bleiben, weil eben, wie du schon sagtest, die Menschen bekommen eine Empfehlung bei ChatGPT, geben vielleicht die Domain direkt ein. Die meisten werden wahrscheinlich einfach nur den Namen in die Adresszeile eingeben, was ja wiederum eine Suche ist, um dann halt auf ein organisches Ergebnis oder ein bezahltes Ergebnis zu klicken. Ich finde es nicht gut für Nutzende, um ehrlich zu sein, wenn ich wirklich nach einer Empfehlung frage und ich bekomme irgendwie 3 Empfehlungen oder 5 Empfehlungen ausgesprochen von einem ChatGPT oder einem anderen KI-System, warum ist da nicht der Link dazu? Ja. Also warum versucht man den Nutzenden bei sich zu behalten? Natürlich kann man sagen, im zweiten Anlauf zu sagen, hey, gib mir bitte die Domains der Anbieter aus. Aber das ist halt natürlich super umständlich. Ne? Das heißt, ich verstehe nicht, warum man bei so Empfehlungen nicht sagt, ja, hier ist auch der Link zu der Domain, ob die das vielleicht einfach nicht können, weil sie da halt nicht irgendwie die Zuordnung haben zwischen Brand und Domain und dann vielleicht zu Fehlern kommen kann. Aber aus Nutzersicht finde ich das immer sehr umständlich. Und ich hatte es letztens auch privat erlebt. Ich hatte dann eine neue Webcam gesucht fürs Homeoffice. Habe dann gesagt, hey, welche Homeoffice-Webcam würdest du empfehlen mit einem guten Mikrofon? Irgendwie bis 100 Euro. Und dann wurden mir 3 Modelle vorgeschlagen. Aber damit ich quasi irgendwie noch mir die Modelle genauer anschauen kann und dann vielleicht irgendwie bei Amazon und Co. lande, musste ich mir das Modellnamen nochmal markieren, bei Google eingeben und dann halt dort meine Suche weiter tätigen. Das heißt, ich habe eigentlich das System verlassen, weil irgendwie mir da nur eine Textantwort geliefert wurde.
Was ist noch wichtig? Ja, wir haben ja im Prinzip so als wichtiger Trend im SEO-Bereich war ja das Thema EEAT schon lange. Du hast jetzt auch viel das Thema Brand, ne, Brandbuilding erwähnt. PR hast du jetzt auch noch in den Ring geworfen. Also wie ist im Prinzip so eine ganzheitliche Strategie? Worauf kommt es da wirklich an? Und was kann ich vielleicht sonst auch weglassen?
Ich glaube, das Erste, was man sich definitiv mal in Ruhe anschauen sollte, ist, weil die IT vielleicht anders handelt als Marketing-Team, wird überhaupt meine Webseite von KI-Systemen aufgerufen oder kann meine Webseite aufgerufen werden? Es gibt jetzt dadurch, früher gab es einfach den Google-Bot und dann gab es vielleicht noch ein paar Unterscheidungen bei Google, aber jetzt gibt es ganz viele Anbieter mit ganz vielen verschiedenen Bots, die verschiedene Einsatzzwecke haben. Bei OpenAI gibt es einen Bot, der kommt eher über die Websuche, wenn eine Websuche getriggert wird. Es gibt einen OpenAI-Bot, der eher aus dem Assistant oder aus dem Nutzenden kommt, wenn ein Nutzender eine URL eingibt. Und dann gibt es natürlich auch OpenAI-Bots, die das Web crawlen für die Trainingsdaten. Das heißt, ich muss mir ganz bewusst sein, was für Modelle gibt es da und sind die zugelassen. Sind Inhalte auch im HTML oder sind die im JavaScript etc. pp. Also man muss sagen, die ganzen KI-Bots sind super primitiv und bei weitem nicht so weiterentwickelt wie ein Google-Bot, wo wir sagen, hey, es gibt einen Google-Bot, der holt sich das HTML, dann gibt es einen Google-Bot, der rendert die Seite. Sowas wie Rendering gibt es einfach bei AI-Bots aktuell nicht, sondern alles, was im HTML steht, ist die Wahrheit. Was dann drin nicht steht, wird auch nicht gefunden am Ende. Und aktuell funktioniert auch weißer Text auf weißem Hintergrund. Das ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das heißt, die Technik ist immer noch wichtig. Sehr starke Überschneidung zu Google, aber es kommen eben verschiedene Komponenten noch dazu, weil es einfach mehr Bots gibt, auf die ich Acht geben muss. Dann haben wir natürlich den Content an sich der eigenen Website. Das bedeutet, wenn wir uns anschauen, wie eine KI-Antwort generiert wird, erfolgt eine Websuche, wenn ich ein gutes Ranking habe in diesen Query-Fanouts, dann finde ich da auch statt. Aber dann muss natürlich im Idealfall auch meine Webseite gut strukturiert sein. Weniger Textblöcke und Textwüste, sondern am besten, man sagt von Chunks, dass die Texte gut aufbereitet sind, dass sie zitierfähig sind, einzelne Sätze zitierfähig sind und nicht für sich irgendwie lange verschachtelte Sätze sind. Vielleicht auch mal ein paar Bullet Points, vielleicht auch irgendwie ein Tipp, eine Tippbox, eine Definitionsbox, eine Too Long to Read am Anfang des Beitrags, was du wissen musst auf den ersten Blick etc. pp. Also wirklich die Aufbereitung der Inhalte. Und dann geht's eigentlich, was du schon angesprochen hattest, in andere Disziplinen rein, wie PR oder wie Affiliate-Marketing, wie Influencer-Marketing, weil wir einfach gesehen haben, wir können zwar mit unserer eigenen Webseite, sei es eine Dienstleistungsseite, Produktseite, Kategorieseite, was auch immer, natürlich auch zitiert werden. Und das sollte auch unser erstes Ziel sein, mindestens mit der eigenen Seite zitiert zu werden. Aber das ist halt nur ein Blickwinkel. Das heißt, der zweite Blickwinkel ist im Grunde die Drittseiten. Und es gibt Studien, die sagen, 85% der zitierten Quellen sind die Drittseiten, nicht die Seiten der zitierten Marken. Das heißt, es liegt bei 13%. Das bedeutet, ich kann irgendwie mit einer Webseite zitiert werden, aber muss dann am Ende, weiß ich nicht, auf 8 bis 9 Seiten erwähnt werden, um halt irgendwie in die Antwort reinzukommen. Das heißt, PR ist super wichtig, Affiliate-Marketing wird wichtiger, Influencer-Marketing, was wir angesprochen hatten, YouTube-Content zum Beispiel. Ich würde jetzt nicht sagen, TikTok, Instagram sehen wir aktuell nicht in den Quellen, die zitiert werden, aber in YouTube sehr, sehr wohl. Vergleichsportale, vergleich.org, was es da auch gibt im E-Commerce-Bereich, das könnte zum Beispiel spannend sein. Das bedeutet, ich muss mir ganz bewusst werden, was wird als Quelle herangezogen und wo finde ich statt? Also wo werde ich schon erwähnt, wo werde ich noch nicht erwähnt? Und das sind dann am Ende meine Hausaufgaben. Mhm. Und das zähle ja auch in das ganze EAT. Das heißt, ich werde zu einer Marke, ich werde wahrgenommen und habe nicht nur meine Seite für sich und sonst kennt mich keiner im Netz, sondern ich versuche meinen digitalen Netzabdruck oder Fußabdruck im Netz zu erhöhen und einfach stattzufinden, da wo über das Thema, für das ich stehe, gesprochen wird.
Das führt uns aber auch nochmal zurück zu der Frage, die wir ja schon häufig dann hatten. Ich muss, und was du auch eingangs schon gesagt hast, ich muss auch mal jetzt über den richtigen Kanal nachdenken, ne? Also wo konzentriere ich meine Energie? Also wird halt bei ChatGPT nach dem besten Maler in Berlin gesucht oder das beste Café in Potsdam oder wo auch immer? Oder sind das eher, okay, was ist der beste Turnschuh für, ich wollte gerade sagen, Linkshänder, ist ja Quatsch, Linksfüßer, weiß ich nicht, ob es die gibt, aber für große Menschen, so. Ne? Also wo ist meine Zielgruppe eigentlich aktiv, wenn sie mich oder irgendwelche Inhalte, die mich betreffen, sucht? Und was kann ich da dann eben tun, um dort präsent zu sein? Weil ich glaube, was jetzt allen klar geworden ist, es ist noch ein super vielfältiger Kanal dazugekommen, auf den ich jetzt optimieren kann. Ich hatte aber ja ohnehin schon das Thema Social Media, YouTube im Zweifel, SEO, also ganz normal die Google-Suche, jetzt die ganzen Large Language Models und so weiter. Also vielleicht da nochmal, wie würdest du da nochmal vorgehen? Wie finde ich halt eigentlich den Kanal, wo ich dann jetzt meine Energie auch reinstecken sollte?
Ich würde schon sagen, die ganze KI-Suche ist immer noch in den Kinderschuhen und wird erst noch wachsen über die nächsten Jahre. Das heißt, wenn ich meine klassischen Hausaufgaben nicht erledigt habe, ich habe einen One-Pager, dann brauche ich mir auch über KI-Suche keine Gedanken machen. Das heißt, ich würde zuerst mich dort konzentrieren, wo ich weiß, meine Zielgruppe stattfindet und zum Beispiel ist es aktuell immer noch so, dass auf Google mehr stattfindet als bei ChatGPT. Also es gibt halt Unternehmen, die haben bei Google schon irgendwie 80% ihrer Möglichkeiten ausgeschöpft. Deswegen gucken sie sich KI-Suche an. Wenn ich aber sage, hey, ich habe noch nichts gemacht für SEO, dann würde ich sagen, das ist der erste Anlaufpunkt. Mhm. Oder wenn ich sage, ich habe noch keinen einzigen Post auf Instagram veröffentlicht und ich bin Fotograf, dann macht KI-Suche keinen Sinn. Das heißt, ich würde schon immer gucken, wo erwarte ich meine Zielgruppe am ehesten? Bin ich da schon best in class? Wenn ja, super, nächster Kanal. Wenn nicht, dann lieber die Hausaufgaben erledigen, anstatt zu sagen, ich springe hier auf den Hype-Train auf, als Maler in Potsdam, als Pelletanbieter in Berlin-Wilmersdorf. Weil natürlich, klar, also wir sehen, die Zugriffe bei ChatGPT werden immer größer. Aber wahrscheinlich Menschen, die irgendwie nach einem Maler in Potsdam suchen über ChatGPT, die kannst du aber am Ende wahrscheinlich auf zwei Händen abziehen. Mhm. Das heißt, das ist noch super, super wenig in so sehr, sehr lokalen Themen. Wenn es ein bisschen größer wird, wie zum Beispiel im SaaS-Bereich, irgendwie im Fashion-Bereich, im Reisebereich, und ich bin halt eine große Brand, da macht das halt Sinn, weil die Hausaufgaben schon meistens erledigt sind. Aber für so ein lokales Unternehmen würde ich auf jeden Fall nochmal hinterfragen, wie relevant ein ChatGPT ist und auch vielleicht auch von der Zielgruppe abhängig. Ne? Also wenn ich sage, ich habe eine digitale, affine Zielgruppe, ich habe eine junge Zielgruppe. Definitiv, wenn ich sage, irgendwie meine Großeltern suchen einen Kaffee für sonntags für Kaffee und Kuchen, die werden nicht bei ChatGPT nach einem Kaffee suchen. Ja? Das muss man, glaube ich, auch noch einem bewusst sein, dass die Zielgruppe aktuell noch ein bisschen andere ist als die breite Masse, die wir bei Google erreichen können.
Ja, also da nochmal ganz genau schauen, was ist die eigene Zielgruppe, wie agiert die eigene Zielgruppe, vielleicht auch mal Gespräche führen und genau das, was du vorhin gesagt hast, ne? Mal fragen, wie habt ihr mich eigentlich gefunden? Und da kommen wir nochmal zu, bevor wir gleich nochmal vielleicht auch in die nächsten Jahre vorausblicken mit unserem Schlusssegment. Was uns jetzt aufgefallen ist, super digitale Marken wie zum Beispiel Finum aus dem Bereich Geschäftskonto oder auch Accountable, zum Beispiel Buchhaltung, fangen an, große Häuserwände in Berlin zu tapezieren, lassen LKWs rumfahren, die gebrandet sind. Du findest sie auf Bänken, also mit Kampagnen. Also viel mehr klassische Marketingkampagnen, die plötzlich stattfinden. Also da auch vielleicht überlegen, habe ich vielleicht noch einen anderen Touchpoint, außer eben jetzt in diesem ganzen Web-Universum, um auf mich aufmerksam zu machen. Und das kann ich ja gerade als kleine Marke, ne? Also ich muss ja nicht eine ganze Hauswand und natürlich kann ich das auch nicht deutschlandweit machen als kleines Unternehmen. Aber da gibt es ja durchaus ganz spannende, ne? Auch so ein bisschen dieses Guerilla-Marketing, was vor ein paar Jahren so gehypt wurde. Also so ein bisschen Revival für, Mensch, mach wieder draußen ein bisschen Werbung, wo die Leute dich auch sehen.
Ja, lokale Fußballwerbung, ja, irgendwie die Jugend sponsoren, den lokalen Fußballverein sponsoren. Ich glaube, wenn ich eine sehr lokale Zielgruppe habe, weil ich eben der Maler bin in Potsdam, macht sowas halt total Sinn. Ich finde es ganz spannend. Ich habe mit Strauß gesprochen, mit Arbeitskleidung, Workwear. Die sponsern ja sehr, sehr viel Sport, weil sie sagen, ja, beim Fußball ist halt deren Zielgruppe. Da sind halt die Handwerker, die sozusagen diese Klamotten kaufen, täglich nutzen. Deswegen finden die da halt eben statt. Und das ist, glaube ich, so das schöne Beispiel. Man muss, glaube ich, jetzt nicht irgendwie Bundesliga sponsern, aber vielleicht den lokalen Sportverein, weil man weiß, hey, da sind dann die Eltern, die vielleicht irgendwie sagen, hey, keine Ahnung, Kind zieht aus, ich brauche einen neuen Maler oder ich muss meine Wohnung neu streichen, mein Haus neu streichen, etc. pp. Deswegen lokales Marketing macht, glaube ich, für lokale Unternehmen immer noch super, super Sinn, auch wenn es online so vielen Verlockungen gibt, wie KI-Suche, um da irgendwie aktiv zu werden. Vielleicht ist der beste Marketingkanal gar nicht so weit weg, sondern vor der Haustür.
Ja, ja. Nenne ich nochmal das Beispiel von meiner Frau, die hat das Illustratoren, hat letzte Woche Aquarell-Malkurs gegeben und parallel natürlich Werbung auf Instagram laufen gehabt, aber auch Flyer in kleinen Geschäften oder Läden, die halt ganz gut passend sind, verteilt. Und gerade aus einem Keramikstudio, also wo schon Menschen hingehen, um Keramik zu kaufen, Keramik aber auch selber zu machen, kamen dann die meisten Kunden oder die meisten Teilnehmer für den Kurs. Ne? Also du musst halt nur den richtigen Ort haben für deine Zielgruppe. Das ist, glaube ich, super wichtig. Dann lass uns noch mal zum Abschluss vorausblicken, vielleicht auch noch ein paar Jahre weiter, nicht nur 2026. Einmal natürlich ChatGPT, Perplexity, Gemini, also wo soll ich denn nun präsent sein? Welches Modell macht da das Rennen aus deiner Sicht? Worauf soll ich als Unternehmen setzen?
Erinnert sehr stark an die Anfangsjahre von Google. Bevor Google auf den Markt kam, gab es irgendwie AltaVista, Lycos, Fireball, sehr, sehr viele verschiedene Suchmaschinen. Die einen oder anderen Hörer, Hörerinnen werden es gar nicht kennen. Ich kenne es auch nur aus Erzählungen letztendlich. Fireball, Lycos kenne ich noch so ein bisschen aus meiner Schulzeit, aber wirklich groß geworden bin ich dann mit Google am Ende. Und ich glaube, aktuell ist auch so ein Momentum, es gibt sehr, sehr viele Modelle und die werden auch wieder verschwinden. Ich glaube, Perplexity wird früher oder später verschwinden. OpenAI mit ChatGPT tut sich gerade sehr, sehr schwer durch Gemini 3, was jetzt vor wenigen Wochen released wurde, wo auch jetzt Sam Altman dann im Zuge deswegen auch eine Code Red herausgerufen hat als interne Memo, dass sie sich warm anziehen müssen, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Konkurrenzprodukt gibt jetzt von Google. Google natürlich auch einen riesen Kriegskasse hat und auch natürlich super starken Zugang über Android, über Chrome, über YouTube, etc. pp., über die Suchmaschine selbst. Das heißt, ich glaube, Gemini wird halt immer noch eine wichtige Rolle spielen in Zukunft. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass Gemini relevanter wird als ChatGPT in 2 bis 3 Jahren. Bleibt abzuwarten. Das ist eine Perspektive, die man betrachten muss, dass man eben nicht sagt, okay, ich setze jetzt nur auf ChatGPT und schaue mir die anderen Chatbots vielleicht gar nicht an, sondern letztendlich, ich gehe schon stark davon aus, alles, was ich tätige, wird sich halt positiv auf andere Chatbots auswirken. Aber trotzdem sollte man immer im Blick behalten, wie ändern sich die Zugriffszahlen, verliert ein OpenAI, gewinnt ein Gemini hinzu. Vielleicht auch im B2B-Kontext kann auch Copilot relevant sein, weil viele im Mittelstand einfach Windows-Geräte haben, den Edge-Browser nutzen müssen und sozusagen Copilot nutzen. Und dann eine sehr kontroverse Frage, die aktuell auch immer wieder gestellt wird, wie wichtig werden eigentlich in Zukunft Webseiten sein, wenn wir über Protokolle sprechen? Ja, wir haben jetzt dieses Agentic-Commerce-Protokoll. Was bleibt noch, wenn KI-Systeme mit anderen Unternehmen über Protokolle sprechen? Ja, brauche ich noch die Webseite? Oder wird dann der KI-Agent mir eine Reise suchen und dann für mich den Flug buchen, das Hotel buchen und irgendwie den Mietwagen buchen über 3 verschiedene Plattformen, ohne dass ich jemals eine Seite besucht habe? Ne? Ich kann es mir persönlich noch nicht vorstellen. Ich glaube, es wird auch eher so 5 bis 15 Jahre dauern. Wenn sich anschaut, wie lange Mobile Payment gedauert hatte, waren das auch einige Jahre. Und ich glaube, das Agentic Commerce wird auch nicht von heute auf morgen kommen, sondern wird halt vielleicht auch so ein Generationswechsel sein, dass wir vielleicht immer noch gerne selbst die Kreditkartendaten eingeben, aber dann vielleicht unsere Kinder dann sagen, hey, das macht alles für mich hier Siri oder Gemini oder wie auch immer die Systeme heißen. Ich buche gar nichts mehr selbst. Ja, das wird, glaube ich, noch so eine Frage sein, die wir nicht beantworten können.
Man sieht das ja auch, und ich glaube, ihr hattet da auch eine Studie dazu rausgegeben, dass eben die Durchdringung und somit die Nutzung von Chatbots in der jungen Altersgruppe halt viel höher ist als, ne, also je weiter du dann nach oben gehst,
auf jeden Fall,
desto weniger ist das. Und klar, dieser Prozess dauert, es gibt zwar heute immer noch Reisebüros, ne, aber für die Branche wurde das halt super schwer mit Booking.com. Ja. Und im Zweifel konnte sich auch keiner vorstellen, ein Hotel und so weiter über das Web zu buchen, ne, ohne den vertrauenswürdigen Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen im Reisebüro. Und es ist halt doch passiert.
Und das werden wir wahrscheinlich auch hier wieder erleben am Ende.
Also da die Frage, ne, glaube ich, ganz spannend in den nächsten Jahren, wie stark werden die Agenten eigenständig interagieren, miteinander sprechen? Also mein Unternehmen hat quasi einen Agent und dieser Agent wird dann eben durch ChatGPT andauernd kontaktiert für irgendwelche Sachen und ja, dann muss ich das versuchen zu tracken und natürlich auch ein gutes Antwortverhalten des Agenten beeinflussen. Tja, dann bleibt noch so die letzte Frage. Wer den Kapitalmarkt im Blick hat, der sieht ja immer, Mensch, AI ist eine Blase, die Unternehmen völlig überbewertet. Da geht es natürlich um die Börsenkurse, aber gleichzeitig ist damit natürlich vielleicht auch die Frage verbunden, ist das auch insgesamt hier alles nur eine Blase? Neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Früher haben wir auch schon das Thema gehabt, die Leute machen nur noch Sprachsuche. Das hat sich meines Erachtens nicht so durchgesetzt. Wie siehst du das?
Ich glaube, es wird schon aktuell sehr, sehr stark heiß gekocht am Ende. Also es ist ein Hype-Thema, keine Frage. Aber ich glaube, ein Hype-Thema, was nicht abklingen wird, sondern weiter bestehen bleibt. Mhm. Frage ist natürlich, wie rasant wird es weiter wachsen und haben wir irgendwann eine Sättigung? Ich glaube auch, die ganzen KI-Chatbots und Co., die sind eher so der Einstieg, die leichte Droge in die KI-Welt. Früher oder später werden wir KI komplett integriert sehen. Ja? Also es wird gar nicht mehr hinterfragen, ja, okay, ist es jetzt ein Chatbot oder ist es KI, sondern es wird so nahtlos übergehen. Und man sieht eigentlich bei den ganzen aktuellen, sagen wir mal, Workspace-Anbietern, wie zum Beispiel irgendwie ClickUp, wo es da KI-Möglichkeiten gibt. Es gibt bei Office KI-Möglichkeiten. Das heißt, KI wird einfach nativ überall integriert sein, ohne dass ich mir Gedanken mache, ist es ein OpenAI mit ChatGPT, ist es ein Google mit Gemini, sondern es wird einfach eine Funktionalität sein. Und die werden wir gar nicht hinterfragen.
Spannend. Ja, Matthias, dann zum Abschluss. 2026, deine Tipps gerade auch für kleinere Unternehmen in diesem ganzen SEO, Geo, ChatGPT, Online-Sichtbarkeitsumfeld. Nochmal kurz zusammengefasst.
Also, wenn ich all meine anderen Hausaufgaben erledigt habe, kann ich mir Gedanken machen über KI-Suche, Gedanken machen über Google AI Mode, Google AI Overviews oder auch ChatGPT. Google AI Mode und AI Overviews sehr stark getrieben, immer noch durch den Suchindex. Also wenn ich gut das SEO mache und verschiedene Blickwinkel auf ein Thema beleuchte auf meiner Webseite, habe ich die Chance, da auch stattzufinden. Mit der Prämisse, dass ich da wahrscheinlich weniger Traffic bekomme. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und wenn wir über ChatGPT sprechen, dort nochmal zu schauen, okay, für welche Prompts will ich eigentlich als Marke sichtbar werden? Wie werden die Antworten aktuell generiert und wo kann ich noch stattfinden? Auf Drittseiten, durch eine Kooperation, durch eine Platzierung etc. pp. Und das Ganze mal zu betrachten und nicht nur als Hype sehen oder als Blase sehen, sondern zu sagen, okay, ich verstehe, dass je jünger die Zielgruppe ist, desto wahrscheinlicher werden sie ChatGPT und Co. nutzen, um auf mein Angebot aufmerksam zu werden. Das heißt, ich muss da vielleicht dann doch stattfinden, aber nicht als First Mover, sondern als jemand, der sagt, okay, jetzt habe ich es mir angeschaut, jetzt habe ich es verstanden, jetzt gehe ich da aktiv rein, bewusst für bestimmte Themen zu optimieren.
Matthias, vielen Dank. Bin gespannt, wie es 2026 weitergeht. Ich glaube, du hast richtigerweise gesagt, 2024 war das Traffic-Peak-Jahr. Diese Werte werden wir vermutlich so nicht wiedersehen. Also direkte Besucher oder Besucher, die wirklich auf meine Seite kommen. Wir werden auf ganz vielen anderen Kanälen stattfinden. Wir werden messen müssen, wie wir da stattfinden. Geschäftsmodelle werden sich verändern, weil das natürlich alles miteinander dann verbunden ist. Und am Ende des Tages müssen wir uns wirklich überlegen, wo erreichen wir unsere Zielgruppe am besten? Wo ist der Return auch immer noch am besten? Wie viel Aufwand kann ich reinstecken? Was kriege ich wieder heraus? Da erstmal anzufangen bei der eigenen Zielgruppe, bei dem Nutzerverhalten. Und dann kann ich auch erfolgreich meine Angebote platzieren, weil am Ende geht es halt darum. Matthias, vielen Dank und
danke, René.
Euch auch natürlich ein erfolgreiches 2026. Ich denke, ihr macht eure Geo-Konferenz weiter.
Im Oktober, 1. Oktober ist angedacht. Zweite Ausgabe.
Dann schon mal jetzt in den Kalender eintragen. Also, Matthias, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, bis dann. Tschüss.
So, danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch Einblicke geben in, wie wird in Zukunft gesucht, wo wird gesucht und was kann man tun, um dort stattzufinden. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Macht ein Abo, damit unterstützt ihr unsere Arbeit und verpasst auch keine neuen Folgen mehr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten dann einfach bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.